Herzlich willkommen im Denkraum. Mein Name ist Georg Redlammer. Heute bei einem Denkraum live in voller Länge. Der Philosoph Konrad Paul Lissmann hat bei dem von mir mitinitiierten und erdachten AI Next Symposium am 15. April 2026 in Linz einen Vortrag gehalten, der die KI-Euphorie nicht schont. Menschsein im Zeitalter der KI. Lissmann hält einen unbequemen Spiegel vor. Nicht die Maschine ist das Problem, sondern der Mensch, der bereitwillig aufhört, selbst zu denken. Eine Maschine verarbeitet Wissen. Sie versteht nichts, trägt keine Verantwortung, kennt keine Zweifel. Wer ihr Urteilskraft zuschreibt, macht das eigene Denken zur Nebensache. Du hörst jetzt seine Gedanken, ungekürzt. Ich verspreche dir, du wirst dranbleiben. Claudia Reiterer hat den Tag moderiert und neue Denkräume eröffnet. Sie beginnt mit einer Metapher, die ich für die Urteilskraft der KI entwickelt habe. Die Trump Tower Aufzugsillusion.
Wer von Ihnen hat sich schon mal gedacht, dass der Aufzug von Donald Trump nicht ganz nach oben fährt? Ist aber im doppelten Wortsinn. Warum? Ich darf eine Sneak-Preview machen vom Georg Redlhammer von einem noch unveröffentlichten Buch. Der Titel lautet Die Intelligenzfalle. Und er hat die Metapher, die wunderbar ist und die Sie sicher nicht vergessen werden, die Trump Tower Aufzugsillusion. Der Trump Tower hat 58 Stockwerke, aber im Lift stehen 68. Und die 10 Stockwerke, die wurden nicht vergessen zu planen oder sonst irgendwas, sondern das war Absicht. Warum? Zwei Gründe. Der eine ist ganz klar Donald Trump, die Eitelkeit, je höher ein Gebäude, umso schöner. Und besser, aber die zweite hat natürlich auch einen kommerziellen Sinn. Der 68. Stock kostet einfach mehr als die 58. Etage. Das heißt, diese kommerzielle Strategie fußt auf einer Illusion. Und Georg Redlhammer fragt sich, ob das bei der künstlichen Intelligenz nicht auch so ist. Dass wir manchmal gar nicht merken, dass es gewisse Stockwerke gar nicht gibt. Und ob wir es überhaupt eben selbst bemerken und selber nachdenken. Und eine Geschichte, die das ganz gut skizziert, finde ich schon, die die meisten von Ihnen auch kennen. Ich habe gehört, leider konnte ich nicht nachhören, eine liebe Kollegin, die da ist, hat mir erzählt, auf Ö3 war eine ähnliche Geschichte, aber Sie kennen Anthropic-Gründer Dario Amodei und der hat ja simuliert eine Firma namens Summit Bridge, also intern. Und er hat diesen Forschungsbericht veröffentlicht, weil er sagt, da muss man wirklich aufpassen, dass diese Dinge eben nicht passieren oder wie man dem gegensteuern kann. Er hat diese Firma simuliert, Summit Bridge, und einen CEO namens Kyle. Und dann haben sie simuliert, dass in der Vorstandssitzung gesagt wurde, wir brauchen die KI nicht, wir müssen sie abschalten. Und dann hat diese KI angefangen, selbstständig die ganzen Mails zu durchleuchten und hat dann an ein Mitglied des Vorstandes natürlich alles simuliert geschrieben, ich habe herausgefunden, dass du deine Frau betrügst, also wenn du mich abschaltest, dann werde ich dafür sorgen, dass ich dieses Mail an deine Frau schicke. Das heißt, aber man nennt das instrumentelle Konvergenz, habe ich dann gelernt in der Forschung. Also wenn irgendwer sagt, das ist anders, bitte dann mich korrigieren auf der Bühne. Das heißt, dass es geht nicht dass die KI böse ist, sondern dass sie eben das Ziel, das sie hat, einfach verfolgt und offenbar ziemlich einiges in Kauf nimmt, das menschlich wirkt, aber gar nicht so ist. Und Geoffrey Hinton, Sie wissen, der Nobelpreisträger, der britisch-kanadische, der 2024 den Physik-Nobelpreis bekommen hat, der hat in seiner Rede gesagt, dass es ganz wichtig ist, und ich habe mir den Ding genau aufgeschrieben, das Zitat, wir brauchen dringend Forschung darüber, wie wir sicherstellen können, dass wir auch bei sehr intelligenten Systemen die Kontrolle behalten. Und er meinte natürlich AGI. Und das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her. Ich freue mich sehr, dass ein Mann am Anfang uns vieles zu denken gibt. Er beschäftigt sich außerordentlich nur mit Denken, mit Bildung, mit Halbbildung. Ich finde es wunderbar, ich darf Werbung machen, weil ich diese Veranstaltung wirklich heiß liebe, zusätzlich zu der, nämlich das Philosophicum Lech, und den Titel trägt Betreutes Denken. Und er sagt, dass wir diese ganzen Dinge gar nicht erfunden haben, weil wir so eine Liebe zur Technologie haben, sondern weil der Mensch dem Menschen ein Ärgernis ist. Ich freue mich sehr auf einen der berühmtesten und wirklich populärsten Philosophen des deutschsprachigen Raums, Konrad Paul Liessmann.
Ja, lieber Herr Regelhammer, liebe Frau Reiterer, herzlichen Dank für die Einladung, hier bei Ihnen als Philosoph zu einem technischen Thema sprechen zu dürfen. Als ich als junger Mensch, der gerade sein Philosophiestudium absolviert hatte, die Gelegenheit bekam, den damals schon hochbetagten, wahrscheinlich wichtigsten Technikphilosophen des 20. Jahrhunderts, nämlich Günther Anders, kennenzulernen und ihn in seiner Wohnung besuchen durfte, fiel mir auf, dass er an einem altmodischen Schreibtisch saß und über die damals modernsten Technologien nachdachte, vor einem Blatt Papier und einem Bleistift in der Hand. Er hat wohl meinen verdutzten Blick bemerkt und ganz nüchtern angemerkt: Wissen Sie, wenn man die modernsten Entwicklungen verstehen will, muss man sich der ältesten Mittel bedienen. Und das mache ich heute auch. Sie werden keine Videos sehen, Sie werden keine Präsentation sehen, Sie werden keine KI-generierten Grafiken sehen. Sie müssen sich zufrieden geben mit meinem Kopf und meiner Stimme. Mehr habe ich nicht zu bieten. Das philosophische Problem und philosophische Probleme im Gegensatz zu einer landläufigen Meinung sind ja immer menschliche Probleme. Das philosophische Problem, vor das uns die KI stellt, lässt sich vielleicht ganz einfach formulieren. Es ist die Frage, was ist oder was ist noch Sache des Menschen und was ist Sache der Maschinen? Was bedeutet es für uns, immer wieder und jetzt auf einer neuen Ebene die Frage zu stellen, in welchem Verhältnis wir zur Maschine stehen? Maschine ist für mich sozusagen der Inbegriff von all diesen intelligenten, vernetzten Technologien, mit denen wir konfrontiert sind. Wenn wir den Eindruck haben, und das lässt sich ja tatsächlich nicht vermeiden, dass in vielen Bereichen diese Maschine uns überlegen ist, wenn wir der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass in Bereichen, an denen wir vielleicht scheitern oder vor denen wir ratlos stehen, es besser wäre, uns den Entscheidungen, den Algorithmen, den Vorschlägen der Maschine anzuvertrauen. Wenn es vielleicht sogar denkbar ist, es ist schon angesprochen worden, dass eine Superintelligenz, eine allgemeine Intelligenz entwickelt werden kann, die womöglich insgesamt die Geschicke der Menschheit in ihre Hand nehmen könnte. Und manche Transhumanisten im Silicon Valley träumen ja auch davon, dass in einem evolutionären Sinn die Maschine, also die künstliche Intelligenz, uns Menschen als Gattung in naher oder ferner Zukunft wird ablösen können. All diese Überlegungen gehen interessanterweise davon aus, dass die KI immer menschenähnlicher wird. Das hatte auch den Erfolg von ChatGPT und anderen ähnlichen Programmen ausgemacht, dass man plötzlich das Gefühl hatte, ich bedarf überhaupt keiner technischen Voraussetzungen mehr. Ich kann mit einer Maschine kommunizieren wie mit einem Menschen. Ich stelle eine Frage, sie antwortet. Ich stelle eine Zusatzfrage, sie antwortet. Ich mache eine blöde Bemerkung, sie macht keine blöde Bemerkung. Das heißt also, Sie alle kennen diese Dialoge. Und das führt uns natürlich jetzt zu dieser Frage, wenn die Maschine immer menschenähnlicher wird, was zeichnet uns als Menschen dann überhaupt noch aus? Zeichnet uns überhaupt noch etwas aus? Ich habe vor kurzem Wobei im Bereich der KI, in der sich alles sehr rasant entwickelt, vor kurzem heißt, vor wenigen Tagen oder wenigen Wochen, früher hat vor kurzem geheißen, vielleicht vor 10 Jahren. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation auf Dreisat gesehen zu unserem Thema, die trug den interessanten Titel Ich gegen die KI, wer ist der bessere Mensch? Sie verstehen, was das bedeutet. Die KI wird sozusagen in ein Konkurrenzverhältnis zu uns gesetzt und es wird sozusagen die Frage gestellt, wer ist der bessere Mensch, wobei besser ja eine doppelte Bedeutung hat. Besser kann heißen in einem bestimmten technologischen Sinn, besser im Sinne von Rechenkapazität, besser im Sinne von Informationsdurchforstung, besser im Sinne von Mustererkennung, besser im Sinne von Bilderkennung, besser im Sinne von Generieren bestimmter Produkte. Und besser hat aber auch eine moralische Bedeutung. Ist die KI der bessere Mensch im moralischen Sinne? Hilft uns die KI, unsere moralischen Defizite zu beseitigen oder beziehungsweise zu reduzieren? Was passiert mit uns, unserem Selbstverständnis als Menschen? Und das interessiert mich in erster Linie. Was passiert mit uns, wenn immer mehr menschliche Fähigkeiten, menschliche Tätigkeiten und damit verbundene menschliche Perspektiven an Maschinen, an Technologien ausgelagert werden? Ist das nicht für den Menschen eine gewisserweise, ja, unangenehme Situation, weil wir letzten Endes vor der Frage stehen und Sie können das, natürlich kennen wir dieses Problem. Ja, Sie arbeiten in Unternehmen, ein neuer Mitarbeiter wird eingestellt und Sie müssen nach wenigen Tagen bemerken, der ist besser als Sie. Der erfährt mehr Wertschätzung von Unternehmensführung. Der kann vielleicht, wenn er sich noch ein bisschen einsetzt, es dazu bringen, ihre Stelle einzunehmen. Das heißt, plötzlich ist ihre Position im Unternehmen gefährdet. Sie können jetzt auf der einen Seite, wenn Sie großzügig sind, diesen hochkompetenten Mitarbeiter, der Sie übertrifft, bewundern. Na Wahnsinn, so jung und schon gescheiter als ich. Ja? Sie können sich aber auch gekränkt fühlen. Sie können sich denken, irgendwas habe ich falsch gemacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Warum bringe ich das nicht zustande? Und es gibt da sozusagen die Überlegung, die immer wieder auch geäußert wird, dass uns die KI vor die Situation eines solchen Menschen stellt, der nun gekränkt ist, weil er die Erfahrung macht, sehr viele Dinge, die er bislang für seine eigene Kompetenz gehalten hat, lassen sich nicht nur auslagern, sondern lassen sich wesentlich effizienter, wesentlich billiger, ohne das eigene Zutun realisieren. Mein Philosophenkollege Rüdiger Safranski, der Ihnen aus zahlreichen Publikationen wahrscheinlich bekannt ist, der lange Jahre auf ZDF mit Peter Sloterdijk das Philosophische Quartett moderiert hat, arbeitet zurzeit an einem Buch. Ich habe mir sagen lassen, er wird nicht fertig, weil jedes Mal, wenn ein Kapitel fertig ist, hat die KI wieder einen Entwicklungssprung gemacht und man muss das wieder umschreiben. Aber der Titel steht fest, angeblich die vierte Kränkung. Die vierte Kränkung ist natürlich eine wunderbare Anspielung auf die von Sigmund Freud festgestellten 3 großen Kränkungen des Menschen. Die Entdeckung des Kopernikus, dass wir nicht im Mittelpunkt des Weltalls sind und dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne dreht, also die Ablösung des geozentrischen durch das heliozentrische Weltbild war natürlich eine Kränkung. Wir sind nicht im Mittelpunkt des Universums. Wir sind am Rande, wie das ein großer französischer Naturwissenschaftler damals noch politisch inkorrekt formuliert hatte, der Mensch ist ein Zigeuner am Rande des Universums. Zweite Kränkung, Darwin. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind nicht von Gott geschaffen worden, um über die Erde zu herrschen, sondern wir haben uns allmählich aus dem Tierreich entwickelt. Und unsere nächsten Verwandten sind nicht die Engel, wie man im Mittelalter glaubte, sondern die Primaten, also die Schimpansen. Ist eine ziemliche Kränkung. Ja? Dritte Kränkung, dachte Sigmund Freud, hat er selbst dem Menschen zugeführt, nämlich die Entdeckung des Unbewussten. Wir sind nicht die rational denkenden Wesen, für die wir uns halten. Wir beherrschen unser eigenes Triebleben nicht, sondern in uns walten Kräfte, das Unbewusste, das Verdrängte, die Libido, die Begierden, die wir nicht durchschauen und denen wir aber trotzdem unterliegen. Oder wie Freud das so schön gesagt hat, wir stehen nicht nur im Mittelpunkt des Universums, wir sind nicht nur die Krone der Schöpfung, wir sind nicht einmal Herr im eigenen Haus. Gilt übrigens auch für Damen. Und jetzt die vierte Kränkung. Wir sind nicht intelligenten Wesen, für die wir uns gehalten haben, sondern es gibt die künstliche Intelligenz, die uns im Begriff ist, hier zu überflügeln. Ich halte das auf der einen Seite für plausibel, und auf der anderen Seite allerdings gibt es zwischen diesen drei ersten Kränkungen und der vierten Kränkung schon einen ganz bedeutsamen Unterschied. Die ersten drei Kränkungen waren Desillusionierungen. Sie haben falsche Annahmen, die sich die Menschen über sich selbst und die Welt gemacht haben, aufgeklärt. Ja? Es war einfach ein Irrtum zu glauben, dass wir im Mittelpunkt des Universums uns befinden. Es war ein Irrtum zu glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, auch wenn der Augenschein dafür spricht. Wir sagen noch immer, die Sonne geht auf und wir sagen nicht, die Erde hat sich wieder mal um sich selbst gedreht. Oder wir haben einmal die Sonne umkreist. Das waren Irrtümer, die wissenschaftlich aufgeklärt worden sind. Die KI ist ja kein Irrtum über uns. Wir haben uns ja keine falschen Vorstellungen über unsere Intelligenz gemacht. Wir haben schon sehr lange gewusst, dass es vielleicht nicht so weit her ist mit unserem Denkvermögen, sondern wir haben jetzt etwas geschaffen, etwas kreiert, etwas hervorgebracht, das in bestimmten Bereichen, sage ich mal vorsichtig, klüger ist oder zumindest wirkmächtiger ist als wir selbst. Das heißt, gegenüber der KI haben wir eine doppelte Emotionalität, eine doppelte emotionale Position, einzunehmen, oder sie wird uns auferlegt, auf der einen Seite genau diese Form der Kränkung, man könnte auch sagen, so ein gewisses Schamgefühl, also ich habe gedacht, ich bin intelligent, jetzt komme ich drauf, ich schaffe das überhaupt nicht, ich habe gedacht, ich kann einen Aufsatz schreiben, jetzt zeigt mir die KI, in 2 Sekunden geht das viel besser und viel schneller, ist natürlich kränkend, und auf der anderen Seite, und da werden sehr viele jetzt unter Ihnen sein, die genau diese andere Seite vertreten, dann doch auch ein gewisser Stolz. Wir haben es geschafft. Es ist ja unser Produkt. Es haben Menschen programmiert. Es haben Menschen weiterentwickelt. Die KI ist von Menschen gefüttert worden mit Lernmaterial. Menschen sind Millionen von Arbeitsstunden gesessen und haben Bilder klassifiziert, damit die KI sie richtig identifizieren kann. Das heißt, es ist ja unsere Leistung. Und ich finde, der vorhin von mir schon erwähnte Günther Anders hat schon in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts in seinen Grundlagen einer Technikphilosophie, die dafür oder gerade für unsere heutige Zeit zentralen Begriffe gefunden. Er sprach davon, dass das Verhältnis des Menschen zur Technik gekennzeichnet ist, wie er es nannte, durch ein prometheisches Gefälle. Prometheus war der antike Titan, der den Menschen das Feuer gebracht hat und die Intelligenz, der also in der antiken Mythologie für unsere technologische Selbstermächtigung gestanden ist. Das heißt, wir sind dieser Prometheus, wir schaffen Dinge, die unsere eigenen Fähigkeiten übersteigen. Und auf der anderen Seite entsteht dadurch ein Gefälle, eine Diskrepanz. Die Technologie ist nicht sozusagen dem Menschen angemessen, sondern sie entwickelt eine eigene Logik, eine eigene Dynamik, der wir mehr oder weniger hoffnungslos hinterher hinken. Anders sprach nicht nur von einer prometheischen Diskrepanz, sondern auch von einem prometheischen Gefälle und als emotionale Reaktion darauf eben von dieser prometheischen Scham. Da stecken wieder beide Dimensionen drinnen. Prometheus, der stolz ist auf das, was er geschaffen hat. Übrigens, um gegen Zeus zu opponieren. Der Titan ist immer auch der Rebell in der antiken Mythologie. Und auf der anderen Seite eben dieses Schamgefühl, dass diese Technologie uns überflügelt hat und uns dadurch ganz drastisch und dramatisch vor die Frage stellt, was bedeutet es jetzt eigentlich noch, Mensch zu sein? Und welchen Wert haben noch menschliche Fähigkeiten und menschliche Tätigkeiten? Welchen Wert haben noch menschliche Fähigkeiten? Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist gerade in der letzten Zeit sehr dramatisch aufgefallen, dass in Diskursen, auch in Prognosen, in wissenschaftlichen Untersuchungen über die Perspektiven der KI dieses Wörtchen noch immer wieder auftaucht. Wie lange werden wir noch diesen Beruf benötigen? Wie lange werden wir noch diese Tätigkeiten ausführen müssen? Wie lange wird es noch Taxifahrer, Lehrer, Journalisten, Programmierer geben? Das heißt also, in diesem Noch steckt schon die Vorläufigkeit von menschlichen Tätigkeitsfeldern drinnen, die durch die KI, diese Vorläufigkeit, die durch die KI provoziert wird. Ich habe das mal so formuliert: über nahezu allen unseren Tätigkeiten hängt das Damoklesschwert dieses Noch. Und wenn jetzt in unserer Branche und in unseren Bereichen die KI auch realisieren wird, dann fällt dieses Damoklesschwert und wir müssen uns nach was anderem umsehen. Die Hoffnungen sind natürlich groß, dass wir immer wieder Dinge finden werden, wo Menschen benötigt werden, wo Menschen etwas tun können. Das ändert nichts an der Tatsache, dass das, was die KI vielleicht tatsächlich von bisherigen Technologien unterscheidet, darin besteht, dass sie imstande ist, menschliche Fähigkeiten zu substituieren, die wir bislang für einzigartig gehalten haben. Das ist wirklich diese Kränkung. Wir haben doch immer gesagt, ich kann mich erinnern, es ist darauf hingewiesen worden, dass ich sehr viele Jahre im Bildungsbereich gearbeitet habe. Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, natürlich, also Wissen verliert an Wert, man kann alles googeln, man kann alles nachschauen, etc. Wir müssen das ganze Bildungssystem auf Kompetenzen umstellen und eine der wichtigsten Kompetenzen ist Kreativität. Also machen wir Kreativitätsunterricht. Das weiß doch kein Mensch, wie das geht. Aber es war völlig klar, also Kreativität, Ausdrucksfähigkeit, künstlerische Ausdrucksfähigkeit, Innovationsfähigkeit, das sind Dinge, die den Menschen vorbehalten bleiben und die sozusagen die Kompetenzen der Zukunft ausmachen, die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Jetzt machen wir die simple Erfahrung, Kreativität. Wenn man vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gefragt hätte, was verstehst du an Kreativität oder was ist dein Berufswunsch im kreativen Sektor, hätte man gesagt, ich wäre vielleicht gerne Designer oder ich würde gerne Komponist werden oder ich würde gerne Künstler werden, alles Mögliche. Sie wissen heute, kein Unternehmen beschäftigt noch einen Werbegrafiker. Wozu auch? Es ist schon gesagt worden. Ja? Wir haben ja wunderbare KI-Plattformen, die das für uns erledigen. Nahezu die Hälfte, soll ich mir sagen lassen, der Musik, die auf Spotify downgeloadet wird, ist KI-generierte Musik. Da hat kein Mensch mehr seine Kreativität ausgelebt. Ja? Zumindest kein lebender Mensch. Aber sehr viele tote Menschen stecken da drinnen, denn wie Sie wissen, ist die KI, kann die KI zwar generativ sein, im Sinne von hervorbringen, aber die ganze Kreativität besteht darin, nach den je vorgegebenen Algorithmen Dinge zusammenzustellen, die sie schon vorgefunden hat. Das heißt also, unser ganzer Stolz schrumpft jetzt zusammen auf die Überlegung, aber wirklich originell können doch nur Menschen sein. Das ist einerseits die tröstliche Botschaft und andererseits die traurige Seite dieser tröstlichen Botschaft lautet, und es war immer schon so, dass wirklich originelle Menschen eine absolute kleine Minderheit gebildet hat. Das heißt, wie das ein Kollege mal von mir gesagt hat, die 4% der Menschheit, die schon in der Antike kreativ waren, die sind auch heute noch kreativ. Aber die 96%, die noch nie kreativ waren, sind mit oder ohne KI auch heute nicht kreativ. Das ist für die 4% eine tröstliche Botschaft, für die anderen eine weniger tröstliche, weil viele Utopien und Versprechungen der Moderne, jeder Mensch ist ein Künstler, Josef Beuys, ja? Nein, die stimmen nicht. Das, was man heute sagen kann, ist, jeder Mensch kann die KI benutzen. Das ist aber ganz was anderes, als tatsächlich ein Künstler zu sein. Natürlich stellt sich hier am Rande, aber das ist dann eher das Problem der entsprechenden Unternehmen, die sich damit beschäftigen, stellt sich am Rande natürlich die Frage, wie sehr wir als Konsumenten, jetzt nicht als Menschen, die KI benutzen, sondern als Konsumenten zufrieden sind damit, mit Produkten beliefert zu werden, von denen wir zumindest prinzipiell wissen, da steckt kein Mensch mehr dahinter, sondern das ist Resultat von algorithmischer Arbeit, die die KI erledigt hat. Natürlich, also diese KI-generierte Musik klingt nicht viel schlechter als das, was durchschnittlich immer komponiert worden ist. Die KI-erzeugten Grafiken, Werbegrafiken schauen echt nicht schlechter aus, wie das, was Menschen eingefallen ist, manchmal sogar besser. Man hat viel mehr Möglichkeiten, das auszuprobieren. Das kostet nichts oder fast nichts. Das heißt also, ich sehe schon eine große Bereitschaft, dass wir uns damit begnügen. Auch im Bildungsbereich höre ich, dass Lehrer durchaus zufrieden damit sind, zu wissen, dass der Schüler nicht schreiben kann, nicht denken kann, nicht rechnen kann, aber KI-generierte richtige Arbeiten abgibt. Ist ja in Ordnung. Ja, die Arbeit, das stimmt alles. Ja, er kann es zwar nicht, aber es stimmt. Ich denke, das ist die Paradoxie, vor die uns die KI stellt. Ja, wir können es nicht mehr, aber es stimmt. Ja? Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Wie gestaltet sich das Verhältnis von Mensch und KI unter einer anderen Perspektive? Ein Kollege von mir, ein Philosoph und wahrscheinlich einer der profiliertesten Kenner, auch jetzt in einem technischen Sinn der KI und ihrer philosophischen Probleme, Roberto Simonowski, der ein wunderbares Buch über Sprachmaschinen geschrieben hat, eine Philosophie der künstlichen Intelligenz, hat darauf aufmerksam gemacht, dass unser Verhältnis zur KI nicht nur diese Aspekte des prometheischen Gefälles und der prometheischen Scham aufweist, wie das Günther Anders schon vor über einem halben Jahrhundert festgestellt hatte, sondern auch Aspekte des von dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel im frühen 19. Jahrhundert entdeckten Verhältnisses zwischen Herr und Knecht. Herr und Knecht, das klingt so ein bisschen altertümlich, gell? Ist aber hochmodern. Denn Hegel fasst das ja nicht unter moralische Kategorien, sondern er fragt sich, was passiert eigentlich, wenn jemand die Möglichkeit hat, bei Hegel ist es ziemlich kompliziert, wie man zu dieser Möglichkeit kommt, wenn jemand die Möglichkeit hat, sich jemandem zu unterwerfen und als Knecht, das ist ja, steckt ja im Knecht schon drinnen, für sich arbeiten zu lassen. Das ist auf der ersten Seite unglaublich bequem. Ich brauche nichts mehr tun, jemand anderer erledigt die Dinge für mich. Ich brauche ihm nur die richtigen Befehle geben. Glauben Sie nicht, dass die neue Kulturtechnik Prompten ganz neu ist. Sie ist uralt. Und sie lautete früher, lerne es, wenn du Herr bist, die richtigen Befehle zu geben. Die müssen unmissverständlich sein, die müssen klar sein, die müssen unzweideutig sein, sonst macht der irgendetwas. Der soll aber genau das machen, was ich will. Deshalb tun sich ja Leute, die gewohnt waren, Befehle zu geben, mit der KI viel leichter, als diejenigen, die gewohnt waren, Befehle ausführen zu müssen. Ja, die müssen erst lernen, wie man richtig Befehle gibt. Sie merken, ich verwende eine drastische Sprache. Ja, ich flüchte mich nicht in diese sozusagen sanften Anglizismen, die alles ein bisschen glätten. Nein, es geht darum, Befehle zu geben. So, was bei Hegel jetzt das Interessante ist, der Herr sozusagen zieht sich zurück, genießt sein Leben, der Knecht arbeitet für ihn und der Herr bemerkt es nicht, dass dadurch eine ganze Reihe von Kompetenzen, von Fähigkeiten, vom Wissen an den Knecht übergehen. Denn der Knecht muss sich mit der Welt beschäftigen, er muss sie ja bearbeiten. Der Knecht muss nachdenken, er muss einen Befehl ausführen. Der Knecht muss sich Wissen aneignen, um sozusagen die Wünsche seines Herrn befriedigen zu können. Der Herr braucht das alles nicht mehr. Und am Ende der Geschichte merkt der Herr plötzlich, dass er vollkommen von seinem Knecht abhängig ist. Das Verhältnis von Herr und Knecht hat sich umgedreht. Wir, meine Damen und Herren, haben die Möglichkeit, Hegel zu lesen. Wir können jetzt oder könnten jetzt wach werden, sensibel werden, genau für jene Phase, könnten sozusagen aufmerksam werden auf jene Phase, in der sich das Verhältnis von Herr und Knecht, das heißt das Verhältnis von Mensch und KI, beginnt umzudrehen. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind in entscheidenden Fragen unseres Lebens, nicht nur im Bereich der Arbeit, sondern in entscheidenden Fragen unseres Lebens tatsächlich abhängig von der KI, ihr ausgeliefert, können eine ganze Reihe von Dingen ohne sie nicht mehr tun. Heißt das nicht, dass wir damit aufhören müssen oder auch aufhören können? Wahrscheinlich können wir das gar nicht. Sondern es heißt nur, wir sollen uns, und das sind wir wieder bei einer zerstörten Illusion, wir sollen uns die Illusion, nicht der Illusion hingeben, dass wir trotzdem noch Herr über diese Dinge wären. Nein, wir werden zu dem, was Technikkritiker schon seit längerem etwas drastisch formuliert haben, wir werden zu einem Anhängsel der Maschine. Dem entspricht übrigens ein neuer Trend innerhalb der KI, dass es KI-Programme gibt, die natürlich menschliche Tätigkeiten brauchen, um tatsächlich effizient arbeiten zu können. Und es gibt jetzt einen eigenen Arbeitsmarkt für Menschen, die von der KI gesucht werden und von der KI angestellt werden. Also das ist jetzt so, das dreht sich also auch drastisch, auch arbeitsmarktpolitisch um. Nicht Menschen suchen sozusagen KI-Anbieter, um ihr Unternehmen profitabel zu machen, sondern umgekehrt, die KI sagt, also das könnte ich alles machen, aber ich brauche noch ein paar Typen, die das bis zu einem gewissen Grad, was ich sozusagen hier noch benötige, erledigen können. Das führt mich zu einem Gedanken, der schon in der Anmoderation kurz angedeutet worden ist, zu der Frage, was fasziniert uns eigentlich so sehr an der künstlichen Intelligenz? Ich gebe hier gar keine einfache Antwort, weil ich diese ambivalente Faszination ja an mir selber auch verspüre. Natürlich sind hochpotente Technologien immer faszinierend. Und wir sind immer schon der Gefahr unterlegen in dieser Faszination, wenn man so sagen kann, ich sage jetzt nicht Schattenseite, sondern einfach die Dialektik, die Ambivalenz, das Für und Wider, was in einer Technologie stecken kann, ein bisschen zu übersehen. Und es gibt natürlich viele gute Gründe, warum wir uns, ich formuliere es mal ein bisschen pathetisch, warum wir uns so bereitwillig der KI hingeben, warum wir so bereitwillig davon verführen lassen, dass es sozusagen eine unerbittliche Notwendigkeit ist, glaube ich übrigens nicht. Ja, die KI ist eine menschengemachte Technologie und menschengemachte Technologien, wir werden das über kurz oder lang am Verbrennungsmotor sehen, können auch wieder verschwinden, ja, ohne dass die Menschheit deshalb zugrunde geht. Sie wird Alternativen entwickeln müssen. Das heißt also, alternativlos ist nichts in der Weltgeschichte, schon gar nicht eine Technik. Aber die Faszination ist da, die Faszination ist groß und natürlich ist es sozusagen verlockend, ist auch schon gesagt worden, eine Technik zu haben, die uns Zeit spart, die unserer Bequemlichkeit entgegenkommt, die unserer, mit Immanuel Kant gesprochen, Faulheit entgegenkommt. Meine Grundthese ist ja, dass Menschen überhaupt Technologien entwickelt haben, weil sie faul sind. Ja? Ist ja ganz klar. Nicht, bei der Gott von Trump Tower die Rede war, der Mensch, der den ersten Lift erfunden hat, war einfach zu faul zum Treppensteigen. Das ist ja ganz klar. Der Mensch, der den Verbrennungsmotor erfunden hat, war zu faul zu laufen oder es zu lernen, ein Pferd zu reiten. Es ist Faulheit, es ist Bequemlichkeit. Und das Interessante ist, was passiert mit dieser Faulheit und Bequemlichkeit, wenn sie auf dem Feld der Intelligenz, der Kognition, des Denkens selber zur Sprache kommt. Denn natürlich ist Denken auch anstrengend. Und bei Immanuel Kant heißt es ja schon in diesem berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung? Faulheit und Feigheit hindern uns daran, selbstständig zu denken. Und was machen wir heute? Wir fordern uns nicht auf, diese Faulheit und Feigheit zu überwinden, sondern wir schaffen Technologien, die uns zumindest die Faulheit, von der Feigheit schweigen wir mal, aber die uns zumindest die Faulheit erlauben, so richtig auszuleben. Nicht selber denken zu müssen, sondern denken zu lassen, ist ja immer auch immer auch ein Traum der Menschen gewesen. Bei Karl Marx, der immer wieder Phasen hat, in denen er sträflich unterschätzt wird, heißt es über sozusagen mächtige und reiche Menschen, naja, besonders intelligent sind sie nicht. Aber sie können sich die Intelligentesten der Intelligenten kaufen und für sich denken zu lassen. Und ist nicht der, der jemanden für sich denken lassen kann, klüger als der, der dann denken muss? Ist das nicht unsere Haltung? Ist nicht der, der effizient künstliche Intelligenz nutzen kann, klüger als der, der vielleicht noch mit Mühe und Not imstande ist, selbst eine kleine Abhandlung zu Papier zu bringen? Das ist ja genau unsere Haltung und ich habe auch gar nichts dagegen. Ja, ich unterstreiche das. Aber gleichzeitig müssen wir uns darüber klar werden, was bedeutet es? Das bedeutet natürlich tatsächlich, dass wir über kurz oder lang bestimmte Fähigkeiten verlieren werden, dass wir hier depotenziert werden in unseren auch kognitiven Fähigkeiten und dass das dann natürlich bedeutet, dass wir uns die Frage stellen müssen, was möchte ich, dass tatsächlich Menschen noch können und beherrschen und was kann ich guten Gewissens an andere Instanzen, an Technologien, an Algorithmen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie die funktionieren, auslagern. Diese Frage müssen wir uns stellen. Und sie ist nicht beantwortbar durch die beliebte These, was die Technologie übernehmen kann, soll sie übernehmen. Was möglich ist, sollen wir tun. Möglich ist vieles. Die Freiheit des Menschen bestand immer darin, darüber selbst zu entscheiden, was möglich ist und was nicht möglich ist. Was ist noch Sache des Menschen in einem technologischen Ambiente, in einer durch Technologie gedrängten Umgebung. Ich habe die Antwort darauf bei einem Philosophen gefunden, der natürlich mit moderner Computertechnologie noch nichts im Sinne haben konnte, weil diese Passage Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind. Und zwar habe ich bei Friedrich Nietzsche einen unglaublich interessanten Gedanken gefunden. Er schreibt ausgerechnet in der Vorrede zu einem Buch, dem er den nicht unwitzigen Titel gegeben hat, Die fröhliche Wissenschaft. Wissenschaft war mal fröhlich, ja, da haben wir es alle vergessen. Schreibt er Folgendes. Wir Menschen, wir sind keine denkenden Frösche. Keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Wir müssen beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gewähren und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in uns haben. Das, meine Damen und Herren, macht den Menschen aus. Und ich finde diese Beschreibung, weil Nietzsche kannte wahrscheinlich die Experimente Galvanis mit den zuckenden Froschschenkeln, die erste Entdeckung natürlicher Elektrizität, und diese Beschreibung, wir sind keine denkenden Frösche, wir sind keine Objektivier- und Registrierapparate. Was ist KI anderes als ein gigantischer Objektivier- und Registrierapparat? Kann Wahrscheinlichkeiten berechnen, kann Muster erkennen. Das ist es. Ja? Nein, das sind wir nicht. Ja? Wir sind aber auch für Nietzsche also keine rational denkenden Wesen, die was Gott was einbilden auf ihre Vernunft. Nein, das, was uns ausmacht, in aller Intensität und in aller Mehr- und Doppeldeutigkeit, das ist Blut, Herz, Feuer, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal und Verhängnis. Und Sie können an jedem dieser Punkte sofort sagen, das hat die KI nicht. Kein Blut, keine Leidenschaft. Sie gebärt ihre Gedanken nicht aus Schmerz. Sie kennt kein Feuer und sie kennt keine Lust. Sie hat keine Motive, keine Intentionen. Sie kennt keine Qual und sie hat vor allem kein Gewissen, kein Schicksal und kein Verhängnis in sich. Außer natürlich, wenn ihr einen Prompt gebe, mache eine kleine Philosophie des Verhängnisses, wird sie nach den Wahrscheinlichkeitsalgorithmen, die ihr einprogrammiert sind, etwas zustande bringen. Aber es wird sich nichts in ihren Eingeweiden tun. Denn ihre Eingeweide sind tatsächlich in diesem Sinne stillgestellt. Die Chips, die in all unseren Geräten drinnen sind. Meine Damen und Herren, ich komme damit, oder das war sozusagen meine Schlussüberlegung, dass natürlich das bis zu einem gewissen Grad fatal ist, dass das, was uns als Menschen auszeichnet, genau jenes Verhängnis ist, jene Leidenschaft, jene Ungerechtigkeit, jene Möglichkeit auch zum Bösen, die wir versucht haben, durch die Etablierung fortschrittlicher Technologien zu korrigieren. Und das ist die Paradoxie unseres Zeitalters. Gerade das, was wir durch die KI beseitigen wollen, macht uns überhaupt erst zu Menschen. Und deshalb sozusagen besteht hier eine unglaubliche Spannung, eine tiefe Spannung zwischen uns und der Maschine. Diese Spannung kann lehrreich sein, sie kann dramatisch sein, sie kann verletzend sein, sie kann aber auch lustvoll sein. Ich hoffe, heute war es ein bisschen lustvoll. Ich danke Ihnen.
Auf jeden Fall war es lustvoll. Vielen Dank, lieber Konrad Paul Liessmann. Ich habe mir natürlich unglaublich viele kluge Fragen überlegt und es geht sich nicht aus, aber ich werde die eine oder andere hoffentlich noch stellen können. Sokrates hat nichts geschrieben, Herr Professor. Jesus auch nicht. Die größten Denker und Denkerinnen der Menschheit haben auf Dialoge, auf Anwesenheit, auf Gesprächspartner und Partnerinnen gesetzt. Was macht es wirklich mit uns als Menschen, wenn niemand mehr widerspricht und uns nicht mehr zuhört, antwortet, weil das alles die Maschine macht?
Ja, das ist genau der Aspekt, den ich nur andeuten konnte. Das eine, wahrscheinlich eine der grundlegenden Motive für die Verwendung von KI ja tatsächlich jetzt von uns positiv gesehen in der Tatsache besteht, dass wir immer weniger mit Menschen zu tun haben. Das wollen wir ja. Ja, Menschen, wie richtig gesagt wurde, Menschen sind uns oft ein Ärgernis. Jeder von uns ist froh, dass er seine Bankgeschäfte online erledigen kann und nicht mehr auf die Bank gehen muss, dort einen sozusagen renitenten und uneinsichtigen Schalterbeamten vor sich hat, der noch dazu unendlich langsam arbeitet. Früher, wo wir noch bei der BSK waren, waren das Postbeamte. Man steht stundenlang in der Schlange und um Punkt 12 Uhr sagt er Mittagspause und man kann wieder nach Hause gehen. Das war doch furchtbar. Ja? Das heißt, heute haben wir das souverän im digitalen Universum, aber auch in anderen Bereichen, die vielleicht weniger lustig sind. Ja? Wahrscheinlich gehören Sie auch alle zu denjenigen, die, bevor Sie zum Arzt gehen, geschwind nachschauen, was die KI zu Ihrem Diagnosebild sagt, oder Sie schicken da KI ein Foto von Ihrem Muttermalen und lassen mal eine Vordiagnose stellen, denn Sie trauen dem Arzt nicht mehr so richtig oder Sie haben bestimmte Freude auch daran, dem zu zeigen, also Götter in Weiß, das war einmal. Ja? Jetzt kommt er hochinformiert, kompetente Patient und vielleicht brauchen wir bald gar keine Ärzte mehr. Viele Pädagogen, vor allem je progressiver sie sind, desto mehr, träumen von der lehrerlosen Schule, wo Schüler von KI betreut werden. Die KI ist immer geduldig, sie hat keine Laune, sie hat keine Vorurteile, das haben ja menschliche Lehrer alles. Ja. Sie ist nie ungeduldig und sie kann immer genau die Kontrollfragen stellen, die Zusatzfragen stellen, die Ermutigungen aussprechen, die ein Schüler, eine Schülerin als Individuum braucht. Ja. Ein Lehrer muss immer gleichzeitig auf 20, 30 reagieren. Das heißt, Menschen sind sehr oft wirklich ein Ärgernis von persönlichen Beziehungen, wie du gar nicht sprechen. Ja? Also wie viele Beziehungstragödien und übrigens auch Femizide ließen sich vermeiden, wenn die Menschen alle nur noch einen Avatar als Beziehungspartner hätten. Ja? dann schaut der Femizid relativ harmlos aus, man zieht den Stecker. Ja? Ist nicht sehr viel passiert und programmiert sich einen neuen Avatar. Das ist mit Menschen nicht so leicht möglich. Ja? Wir versuchen es zwar, funktioniert nicht ganz, tauschen wir aus. Machen wir die Erfahrung, na, der Nachfolger, die Nachfolgerin funktioniert auch nicht so, wie wir es uns wünschen. Die Maschine funktioniert nach unseren Vorstellungen. Und darin liegt eine unglaubliche Verlockung, aber natürlich auch die Gefahr, dass der Mensch als Gegenüber an Bedeutung gewinnt und dass das für das Denken selbst für eine Rolle spielt. Sie haben es angedeutet, kann man ja wirklich daran erkennen, dass nicht nur in der Philosophie, in den Wissenschaften immer die Auseinandersetzung, der Austausch von Argumenten, das Eingehen auf jemanden, auch der Versuch, jemanden zu widerlegen, ganz entscheidend war für den Fortschritt. Wenn ich jetzt nur mit einer KI konfrontiert bin, die darauf programmiert ist, auch wenn ich einen Blödsinn rede, mir zuerst einmal Recht zu geben, ja, das ist sie, ja. Sie wissen, KIs dürfen ihre Benutzer nie beleidigen, weil das stört ja das Geschäftsmodell. So eine KI verwende ich ja auch nicht mehr, wenn sie mich beleidigt. Ja. Das heißt, sie geben uns immer Recht und korrigieren uns, wenn überhaupt sanft, sodass sich hier genau diese Art und Weise einer produktiven Auseinandersetzung eigentlich nicht ergeben kann. Natürlich haben wir jetzt das Gefühl, die KI ist wunderbar, denn sie kann wirklich zurückgreifen auf den Fundus dessen, was Menschen genau auf diese altmodische Art und Weise der Forschung, der Debatten, der Auseinandersetzungen, der Kreativität hervorgebracht haben. Wenn das allerdings jetzt langsam zurückgeht, und die KI nur noch zurückgreifen kann auf KI-produzierte Texte, Forschungsarbeiten und ähnliche, haben ja manche die Befürchtung, dass dann der Erkenntnisfortschritt insgesamt zurückgehen wird. Ich weiß es nicht, man weiß ja nie, wie sich die KI weiterentwickeln wird, ob es nicht wirklich dann auch Kreativmodule geben wird, die hier eingebaut werden können. Aber es ist sicher eine Perspektive, die vielleicht nicht erheiternd ist. Und auf der anderen Seite muss ich schon fragen, wenn wir wirklich verlernen, ich habe ein bisschen überspitzt formuliert, aber wenn wir wirklich verlernen, mit Menschen umzugehen, dann brechen eine ganze Reihe von fundamentalen Pfeilern unseres sozialen Zusammenlebens in sich zusammen. Was Solidarität ist, was Verständnis ist, was Geduld ist, ja, wird uns fremd werden. Weil was nicht sofort geht, hat für uns keinen Wert mehr. Keiner von Ihnen ist geduldig mit seinem Computer. Wenn Sie lang genug ungeduldig mit Ihrem Computer sind, sind Sie irgendwann auch ungeduldig mit Ihren Kindern. Das ist völlig klar. Wir lernen ja an der Technik. Die Technik ist sozusagen das Lebensumfeld, in dem wir uns bewegen und die natürlich unser Verhalten modelliert. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das kann gut sein, das kann aber auch eben dazu führen, dass wir bestimmte Dinge auch im Bereich des Politischen dann natürlich nicht mehr richtig wahrnehmen können, nicht mehr richtig handeln können. Wir haben gestern gehört, Sie wissen es wahrscheinlich ohnehin, dass Albanien der erste Staat ist, der eine KI als Ministerin eingesetzt hat, ausgerechnet zur Korruptionsbekämpfung. Man geht davon aus, eine KI ist nicht bestechlich, wäre ein Irrtum, würde ich sagen. Kommt ganz drauf an, wer abkassiert, nicht? Aber sozusagen, und jetzt ist natürlich eine interessante Frage, wenn wir jetzt politische Entscheidungen an eine künstliche Intelligenz auslagern. Und viele sagen, das wäre besser, weil Menschen eben so fehlerhaft sind. Also so einen blöden Krieg, wie Donald Trump führt, hätte wahrscheinlich die KI nicht geführt. Ich weiß nicht, woher die Menschen wissen, dass die KI das nicht geführt hätte, aber soll es so sein. Aber wenn wir diese Dinge auslagern, lagern wir wieder etwas aus, was seit, zumindest in unserer Tradition, seit der Antike, als das spezifisch Menschliche aufgefasst worden ist. Bei Aristoteles heißt es ja überhaupt, wahre Menschlichkeit erfüllt sich in der politischen Aktivität. Politische Aktivität im Sinne, wir sind als freie Wesen verpflichtet, die Regeln unseres Zusammenlebens gemeinsam auszuhandeln. Ja? Das ist das, was Menschen machen sollen. Ja?
Eine Frage ist mir noch erlaubt. Der Amodé, den ich heute schon zitiert habe, der ja OpenAI verlassen hat und natürlich auch eine interessante Geschichte, weil an und für sich war ja Anthropic verbandelt mit dem Pentagon und Pentagon wollte den vollen Zugriff auf Anthropic haben. Die haben Nein dazu gesagt, dann wurden sie gleich auf eine Sanktionsliste gesetzt, da sind sie inzwischen wieder weg und OpenAI ist gleich eingesprungen. Aber der Amodé sagt eben, er selber weiß oft nicht, wie die KI zu den Ergebnissen kommt. Und der Titel von deinem Vortrag hat ja geheißen, der unbequeme Spiegel der KI, und man sagt ihm, alles, was man eingibt, ist eigentlich nur ein Spiegel von einem selbst. Und jetzt bauen wir eben Systeme, die über Kredit, über Diagnosen, du hast schon angeführt, Urteile entscheiden. Hannah Arendt hat die Banalität des Bösen beschrieben. Niemand ist schuldig, weil das System entschieden hat. Erleben wir eine Banalität der Maschine?
Das ist eine unglaublich interessante, aber auch gleichzeitig schwierige Frage. Bei Hannah Arendt heißt es nicht, dass niemand schuldig war. Es heißt ja nicht, dass Adolf Eichmann unschuldig war, weil er nur ein Rätsel im System war. Sondern das hat eher die Bedeutung, man muss kein sadistischer Verbrecher sein, um ein Verbrechen zu begehen. Ja? Man kann auch als Beamter, und das hat sich Adolf Eichmann verstanden, als Beamter sozusagen mithelfen, einen Massenmord zu organisieren. Die Banalität besteht genau darin, dass wir sozusagen in einer komplexen Gesellschaft leben, in der auch Morde, Massenmorde, Menschenmassenvernichtung organisiert wird wie ein industrieller Prozess, anders auch. Man weiß nicht, was am Ende rauskommt. Kein Arbeiter weiß, was am Ende tatsächlich rauskommt, wie das Produkt ausschaut, an dem man nur kleinteilig arbeitet. Natürlich hat Adolf Eichmann gewusst, was mit den Juden passiert, aber er selber hat keinen einzigen ermordet und war trotzdem Bestandteil dieser des Bösen. Und was jetzt die Maschine betrifft, auf der einen Seite stimmt es, sie ist banal, sie ist Teil unseres Alltags, sie ist ganz selbstverständlich. Manchmal wissen wir gar nicht, sozusagen, was da an komplexer Technologie auch dahinter steckt. Und gleichzeitig steckt in dieser Banalität, das ist ja richtig, unglaublich viel an menschlichem Wissen, an menschlicher Information, an menschlicher Kreativität. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass immer nur das gespiegelt wird, was wir sehen durch die KI, dann hat das natürlich einerseits einen beruhigenden Aspekt. Wir schauen uns in den Spiegel. Auf der anderen Seite ist es in bestimmten Phasen des Lebens oder des Tages zumindest immer sehr beunruhigend, in den Spiegel zu schauen, weil man da Dinge entdecken kann, die einem unangenehm sind. Es gibt Versuche, die KI sozusagen unter Anführungszeichen moralisch gut zu machen. Ja, also mein Kollege Markus Gabriel hat jetzt gerade ein Buch geschrieben über Ethik-Chatbots. Ja? Also man programmiert die KI so, dass sie immer korrekte moralische Antworten gibt oder Interventionen liefert. Ich glaube, dass das nicht funktionieren wird, weil eben schon viel zu viel auch an, sagen wir mal, moralisch inkorrekten Informationen zum Trainingsmaterial der KI gehört. Das kann man auch gar nicht so filtern. Und vor allem weiß man ja nicht, nach welchen Algorithmen oder wie aufgrund der vorhandenen Algorithmen die KI dann tatsächlich auch arbeitet. Ja? Das ist ja hochfaszinierend, dass wir hier zum Teil die Kontrolle schon verloren haben, obwohl sehr viele dieser Dinge auch mystifiziert werden.
Vielen Dank, Herr Professor
Konrad. Danke.
Holzmann, danke dir.
Das war der Denkraum, diesmal aus dem AENEX-Symposium in Linz, mit den Gedanken vom Philosophen Konrad Paul Lissmann. Wenn du einen Satz mitnimmst, dann diesen. Im Zeitalter der KI entscheidet sich Menschsein nicht an Rechenleistung, sondern daran, ob wir Denken, Verantwortung und Sinn weiterhin selbst übernehmen oder bequem delegieren. Nächste Woche öffne ich den Denkraum für ORF-Moderator Tarek Leitner, der ebenfalls am AENEX-Symposium in Linz gesprochen hat. Tarek Leitner stellt darin eine der zentralen Fragen unserer Zeit ins Zentrum des Podiums. Was können wir noch glauben, wenn Texte, Bilder und Videos täuschend echt generiert werden? Danke fürs Zuhören.